Guten Tag, Herr Schlippe.
Guten Tag, Frau Nehm.
Das Fleischereiunternehmen Tönnies, die Kölsch-Brauerei, auch Gaffel, und der Süßwarengigant Haribo. Die Liste der Familienunternehmen mit Streitigkeiten, die ist ja wirklich ziemlich lang inzwischen. Und diese Konflikte wurden in der Öffentlichkeit ausgetragen. Ändert sich etwas in der Art und Weise, wie Familienunternehmen mit internen Streitigkeiten umgehen? Oder lässt sich da jetzt ein Trend beobachten?
Ich würde sagen, ich sehe da keinen Trend. Ich denke, das ist in Unternehmensfamilien eigentlich recht typisch, dass es gerade in Übergängen, und das sind meistens ja die Nachfolgeprozesse, heftige Konflikte gibt. In früheren Zeiten wurde das durch bestimmte recht starre gesellschaftliche Regelungen ein bisschen abgemildert, weil wenn halt nur der erstgeborene Sohn in Frage kommt, dann gibt es darüber auch keinen Streit, wer denn jetzt der nächste beste Nachfolger sein soll. Heute sind diese Fragen in die Familien zurückverlagert und von daher schlummert da drin eine Menge Streitpotenzial. Auch wenn man sagen muss, es ist natürlich gut, dass wir heutzutage nicht mehr darauf angewiesen sind, den erstgeborenen Sohn in eine Nachfolgeposition zu bringen. Denn wir wissen alle, dass Frauen genauso gut ein Unternehmen leiten können und manchmal auch Zweit-, Dritt- oder Viertgeborene die besseren Nachfolger sein können als gerade nun mal der Erste.
Also meinen Sie, es ist der Hauptgrund, warum immer wieder Streitigkeiten in Familienunternehmen auftreten? Wer übernimmt jetzt in einem Generationswechsel die Firma oder gibt es noch andere Gründe?
Die Gründe sind vielfältig. Die haben natürlich damit zu tun, dass wir ja nicht nur die Nachfolge in der operativen Führung im Sinn haben, sondern auch Nachfolge in der Frage Besitz des Eigentums, also Ownership-Nachfolge. In allen Fällen müssen die Familien als soziale Systeme sich mit sehr komplexen Phänomenen auseinandersetzen. Ich denke, der Hauptgrund für Streitigkeiten und Konflikte in Familienunternehmen ist, dass diese beiden sozialen Systeme Familie und Unternehmen, die völlig anders ticken, die ganz unterschiedlichen Logiken folgen, in dieser Organisationsform aufs Engste miteinander verbunden sind. Dann sprechen wir von emotionalen Arenen, also Familienunternehmen als emotionale Arena bilden einen ganz besonderen Kontext, auf dem heftige Gefühle sich entwickeln können und mit heftigen Gefühlen eben auch heftige Konflikte einhergehen.
Aber warum muss das dann immer so in der Öffentlichkeit ausgetragen werden? Also gerade wenn es um familieninterne Konflikte geht, kann man das ja eigentlich auch da regeln oder versuchen zu regeln.
Okay, der eine Punkt ist natürlich unsere Kultur, die auf eine Weise heute Beobachtungen, also Unternehmen auch von Journalisten beobachtet werden, wie das in anderen Zeiten vielleicht nur in Ausnahmefällen üblich gewesen ist. Aber der andere Punkt ist, dass wir es relativ häufig haben bei diesen Unternehmen, wo es um enorme Werte geht und um sehr, sehr intensive Gefühle, dass wir immer wieder erleben, dass dann ein Konflikt in eine Eskalationsstufe hineingetrieben wird, die wir in der Literatur gemeinsam in den Abgrund nennen. Ja, das heißt, man ist bereit, so weit zu gehen, dass man die eigene, zumindest psychologische und finanzielle Existenz bereit ist zu riskieren, um dem anderen zu schaden. Und diese Eskalationsstufe, die endet dann natürlich oft bei Gericht, weil man dann verzweifelt nach irgendeiner dritten Instanz sucht, die die hochgetriebene Symmetrie zwischen den beiden Streitpartnern ausgleicht.
Das wäre jetzt auch meine Frage an Sie als Psychologe. Im Falle eines Streits zwischen Familienangehörigen eines Unternehmens, wie Sie schon eben erklärt haben, was kann man denn da noch machen, damit diese Situation nicht wie bei diesem Beispiel so völlig eskaliert?
Tatsächlich sind die Möglichkeiten, die man da tun kann, durchaus begrenzt. Also es gibt eigentlich nicht die Wundermediation, die dann alles löst. Manchmal schafft man es mit Mediation zumindest eine Lösung herbeizuführen, dass man sich ein Stück distanziert, dass man Teile des Unternehmens verkauft, dass es eine Realteilung gibt. Das ist das eine. Wenn man es schafft, und dazu muss aber die Familie sich auch dann bereit erklären, auf einen gewissen Prozess einzulassen, dass man über die psychologischen Kontrakte spricht, also über die unausgesprochenen Annahmen, die alle davon haben, wie es weitergehen könnte, wo man dann hinterher auch feststellt, dass da die vorhergehende Generation manchmal auch nicht immer ganz geschickt gewesen ist, weil sie andeutungsweise dem einen irgendwas versprochen oder nahegelegt hat und dem anderen gleichzeitig, aber zu verschiedenen Zeiten, sodass beide Brüder vielleicht oder beide Geschwister mit einem unausgesprochenen psychologischen Kontrakt durch ihr Leben gegangen sind. Irgendwann mal werde ich in diesem Unternehmen diese und diese Position oder die und diese und die Mitsprachemöglichkeit haben. Und da hat man vielleicht in diesem psychologischen Kontrakt, der eben nie explizit gewesen ist, der nie unterschrieben worden ist, der aber für das Leben eines jungen Menschen aus einem Familienunternehmen durchaus einen großen Effekt haben kann. Wenn man darüber dann beginnen kann zu sprechen, wenn man sich darüber austauschen kann, was waren eigentlich meine psychologischen Kontrakte, was waren deine psychologischen Kontrakte und wie können wir beide feststellen, dass nicht wir füreinander die Gegner sind, sondern dass wir beide in einer hochkomplexen psychologischen und sozialen Konstellation, wie das Familienunternehmen sind, dass wir beide hier herausgefordert sind, eine gute gemeinsame Lösung zu finden, anstatt uns wechselseitig fertig zu machen. Wie kriegen wir dieses verfahrene Schiff, diesen großen Wust aus emotional messiness, also emotionaler Verwirrung, in der wir stecken, wie kriegen wir das wieder ein Stückchen klar?
Aber wenn Familienunternehmen jetzt so anfällig sind für Streitfälle, wie zukunftsfähig sind denn dann Familienunternehmen überhaupt?
Da muss man sehen, wir haben ungefähr, das hängt sehr von den unterschiedlichen Definitionen ab, die von Familienunternehmen in der Literatur kursieren, aber man kann sagen, dass zwischen 90% und 95% aller Unternehmen Familienunternehmen sind. Und wir kriegen natürlich nur die Spitzen, die hoch eskalierten Konflikte zu sehen. Und wir sehen gar nicht, in wie viel und wie unendlich vielen Fällen Familien es gar nicht so schlecht schaffen, diese komplexen Konstellationen gut zu bewältigen. Und zunehmend ist in der Gegenwart das Thema Familienstrategie hochfähig geworden. Das heißt, ein Bewusstsein bei den beteiligten Unternehmen, dass ein Familienunternehmen sich eben nicht einfach so zufällig von selbst entwickelt, sondern dass es eine kluge Form braucht, wie man dafür sorgt, dass das Verhältnis von Familie und Unternehmen langfristig für beide Seiten konstruktiv gehandhabt wird. Und da haben wir eine ganze Menge Wissensgewinn inzwischen in diesen Unternehmen. Und wir haben, das muss man auch dazu sagen, sehr viele Unternehmensführer, die dieses Verhältnis von Familie und Unternehmen intuitiv sehr klug handhaben.
Über Konflikte in Familienunternehmen und welche Lösungen es für diese gibt, haben wir mit Arist von Schlippe gesprochen. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und akademischer Direktor des Instituts für Familienunternehmen an der Universität Witten-Herdecke. Und ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch.
Gerne. Auf Wiederhören.